Vom Heft Nummer 5, Endzeit, die Lektion Nummer 1. Eine notwendige und tröstende Lehre. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Titus 2, 13. Warum sollen wir uns mit dem Thema Endzeit beschäftigen? Hier werden viele sagen, ja, logisch, normal, ne? Das ist das Hauptthema der Bibel, ne? Okay, lasst mich mal hier meine Meinung dazu sagen. Im Laufe meines Lebens als glaubender Christ, Gemeindeleiter und Missionar habe ich oft Geschwister getroffen, die beängstigt sind und unter Sorgen wegen dieses Thema leiden. Ich andererseits habe mich sehr lange nicht für das Thema interessiert, aufgrund von Apostelgeschichte 1, 7 bis 8. Andreas, willst du bitte lesen?
Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, 7 bis 8.
Ne, quasi, ich weiß, es klingt vielleicht so ein bisschen kindisch, aber ich hatte quasi den Motto, Jesus wird sowieso wiederkommen, warum sich dann über das Thema kümmern, ne? Ja, weil das steht, ne? Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, ne? Was sollen wir dann tun? Meine Zeuge sein. Ja, das heißt, Jesus wird wiederkommen, was sollen wir tun? Meine Zeuge sein, das heißt, seine Zeuge sein. Und so habe ich eine lange Zeit gedacht und ich denke, das war auch nicht ganz verkehrt. Heute weiß ich, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen, ist ein wichtiges Thema. Warum? Warum müssen wir uns damit beschäftigen? Ja, wegen der überwältigenden Masse an Bibeltexten, die es ansprechen oder vorhersagen. Ne, und ja, wie können wir dann das zusammenbringen? Warum gibt's da in der Bibel so viele Texte, die ne, das Ende, die Endzeit vorhersagen? Und dann kommt Jesus in Apostelgeschichte 1, 7 bis 8 und sagt, ne, macht euch keine Gedanken, sorgt euch nicht über die Zeiten oder Zeitpunkte. Ne? Wie passt das dann zusammen? Warum hat Gott so viele Offenbarungen gegeben, wenn selbst Jesus Christus die Zeiten nicht kennt, wenn er wiederkommt? Markus 13, 32. Ne? Diesen Text kennt ihr wahrscheinlich. Ne? Selbst der Sohn weiß nicht. Warum gibt es da in der Bibel so viele Texte darüber? Ne? Ich fange mal an, so ein bisschen provokativ, damit wir nachdenken. Warum dann die Offenbarungen? Ich habe hier ein paar Gründe genannt, die uns bewegen, die Informationen zu studieren. Und sicher befinden sich nicht in dieser Liste, ne, hier nicht in dieser Liste, werden wir auf der anderen Seite sehen. Auf der anderen Seite die Liste der Gründe, warum wir diese Informationen studieren sollen. Und unter dieser Gründe steht sicher nicht die Spekulation und Angstmacherei. Und auch der Versuch, die Zeit der Wiederkunft Jesu zu berechnen, ist sündhaft. Sage ich gleich, sage ich direkt. Ne? Auch wegen hier Apostelgeschichte 1, 7 bis 8. Und ne, wenn Jesus selbst die Zeit nicht weiß, wieso wollen wir mehr wissen als Jesus und sagen, nee, aber ich weiß. Ne? Jesus weiß es nicht, aber ich weiß es. Ne? Darum habe ich hier geschrieben, ist sündhaft. Ja, weil viele es getan haben. Letzte Woche haben wir das ein bisschen angesprochen. Ne? Viele haben das gemacht. Ja, berechnet. Wann kommt Jesus zurück? Im Jahr so und so. Und sogar Martin Luther, ne, hat das auch berechnet und gesagt und sogar dreimal. Ne, er kommt im Jahr 1543 und so. Und dann hat es nicht passiert, ist nicht passiert. Und dann hat er es wieder berechnet. Und nach dem dritten Mal hat es aufgegeben. Und so haben auch viele, viele, viele andere Leute im Laufe der Geschichte gemacht, immer gesagt, ja, Jesus kommt im Jahr so und so und im Jahr 2000 war das ganz schrecklich. Da haben hunderte Leute, Gemeindeleiter sogar und sogar sehr bekannte Gemeindeleiter das gemacht, gesagt, ich habe eine Prophezeiung, wo Jesus mir gesagt hat, er kommt im Jahr 2000. Und wir wissen, er ist nicht gekommen Und diese ganzen Leute wurden blamiert, weil sie diese einfache Regel hier nicht gehalten haben. Ne? Wenn Jesus selber nicht weiß, wieso sollen wir es dann berechnen? Verwirrung. Das Thema Endzeit stiftet Verwirrung unter Geschwister dank einiger Faktoren. Ne? Viele treffe immer wieder Leute, die dann ängstlich sind und denken, oh, ne, da kommt der Antichrist und die Trübsal oder die Drangsal und es wird ganz schlimm werden und dann kommt der Chip oder da kommt die Nummer 666 etc. Warum werden die Leute verwirrt? Punkt Nummer 1, fehlende oder nicht systematische Kenntnis. Wichtiger Punkt. Die Leute hören da ein bisschen, machen sich so ein Bild, was ja Lücken, voller Lücken ist und so, ne? Fehlende oder nicht systematische Kenntnis. Deswegen ist wichtig, dass wir systematisch das Thema angehen, hier 3 Monate lang, jede Woche, ein Aspekt der Sache. Punkt Nummer 2, Interpretationen, menschliche Meinungen. Ne? Das habe ich auch viel getroffen in dieser Zeit, in diesen Monate, wo ich dieses Heft vorbereite. Da habe ich auch viele, ganz, ganz viele Vorträge auf YouTube gehört über dieses Thema. Und da kommt sehr oft, ne, merken wir sehr oft diese Sache. Wenn Leute hier einen Bibeltext nehmen und sagen, ja, man muss hier diesen Komma schauen und dieses Wort auf Hebräisch, das hatte früher eine Bedeutung und so weiter und auf Griechisch und man muss schauen, das Alte Testament und Neue Testament, das sind immer dieses Wirrwarr, immer dieses Argumentieren, um etwas zu konstruieren, so eine Argumentation, ne, und um zu sagen, dass die anderen falsch sind, alle andere, die nicht denken wie ich, sind dumm und blöd und können die Bibel überhaupt nicht verstehen, etc. Ne, das lesen wir in den zwischen den Zeilen von der Hälfte aller Videos von YouTube, die über dieses Thema handeln. Ne. Es, die Leute sagen, ich, ne, verstehe richtig hier die Sachen über die Endzeiten. Aber wenn man da genau zuhört, dann merkt man, dass es sind nur Konstruktionen, weil sie einen Bibelvers da und da genommen haben und sich da was zusammengeschustert haben. Das heißt, ihre Meinungen, menschliche Meinungen. Punkt Nummer 3, das Ziel nicht verstehen, warum Gott diese Texte gab. Das Ziel, weil wenn man so hört, ja, Endzeit, ja, wozu würde Gott dann uns sagen, die ganze Information über Trübsal und Antichrist und so weiter, warum würde uns Gott das geben? Und dann würden die meisten sagen, ja, ich weiß warum. Weil Gott möchte uns sagen, wann das passieren wird. Ne? Aber nein, das ist nicht das Ziel Gottes. Das ist nicht das Ziel. Werden wir gleich sehen, was hatte Gott im Schilde, als er das alles gesagt hat. Werden wir gleich sehen. Punkt Nummer 4. Kenntnis nur aus weltlicher Neugier suchen, Spekulation. Ne? Es gibt viele Leute, die einfach neugierig sind. Wie wird der morgen sein? Ne? Da Christen jetzt keine Horoskope konsultieren dürfen, ne? Dann sagen viele, okay, dann lass uns hier in Offenbarung mal schauen, wie es morgen sein wird. Ne? Das heißt, ne, man spielt so, ja, das Horoskop der Christen. Ne? Spekulation, Neugier. Ne? Viele sagen, ja, lass mal sehen, wann kommt dann der Antichrist und so dann, oder andere Sachen. Ne? Spekulieren und dann gibt's tausende ist noch ganz untertrieben, Videos auf YouTube, die sagen, ja, die Endzeit, die wird morgen anfangen und der Feuer wird fallen vom Himmel und da gibt's ein Zeichen und dann andere Zeichen und so weiter. Und kein Wunder, dass viele Leute hier quasi sich einliefern lassen in der Klapse, weil die Angstmacherei ist groß. Ja, warum? Weil die Leute da auch ansprechbar sind für solche Sachen. Ne? Auf der nächsten Seite, die tröstende Hoffnung ändert unser heutiges Leben. Das ist das Ziel. Ja, warum hat Gott diese ganze Prophezeiung gegeben? Weil er unser heutiges Leben ändern will. Das heißt, das soll uns eine andere Perspektive geben auf unser Leben. Und nicht wir, die im Jahr 2018 leben, sondern alle anderen, die vor uns gelebt haben, die haben die gleiche Bibel. Seit 1900 Jahre haben die Christen diese Bibel, das Neue Testament, haben diese Informationen und das Gleiche gilt für alle anderen. Das Gleiche gilt für alle Christen. Die Gottlosen, die müssen sich sorgen. machen über die Endzeit. Weil für den wird's schlimm. Aber wir, ne, die wir den Herrn gehören, wir sollten uns trösten mit diesen Worten. Tabea, bitte. Mhm.
Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. 1. Thessalonicher 4, 17 bis 18.
Ne? Tröstet euch mit diesen Worten. Das Ziel ist nicht, Leute, ja, jetzt in Angst und Schrecken verfallen, ne? Tröstet euch. Das ganze Botschaft ist Freude. Ja, das ist die Botschaft. Werden wir gleich sehen, das Ziel, warum Gott uns, ne, einer der Ziele, Gott hatte mehrere Ziele. Ein glaubender Christ leidet sicher schon genug und ist geübt im Leiden. Er darf sich nicht von zukünftigen Leiden fürchten. Ja? Jesus hat gesagt, dem Tag reicht das, ne? Das Übel von diesem Tag. Warum sollen wir noch für morgen leiden? Ne? Viele machen sich Sorgen über morgen und leiden schon im Voraus. Ne? Warum? Ne? Ist es nicht genug, die Probleme, die wir heute haben? Jesus hat uns Macht gegeben, den heutigen und alle zukünftigen Tage zu bewältigen, dass wir mutig in die Zukunft schauen, erfüllt vom Heiligen Geist. Das war ein Punkt, das ich absichtlich nicht betont habe, hier in Apostelgeschichte 1, 7 und 8, was Andreas gelesen hat. Absichtlich nicht betont haben, ihr werdet Kraft empfangen. Jesus hat gesagt, es ist nicht eure Sache, die Tage, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Ne? Wir brauchen nicht wissen, ja, ob morgen schlimm wird oder leicht wird. Nein, wir haben heute die Kraft, um das heutige Tag zu leben und Sieger zu sein in allen Situationen. Okay, wir haben Leid, wir haben Probleme, wir haben Prüfungen, aber trotzdem, ne, Kopf hoch, wie gesagt, Psalm 23, und wenn ich auch wandere durch das finstere Tal, ne, kein Problem, du bist bei mir. Das heißt, Gott ist mit uns, der Heilige Geist ist mit uns, wir haben seine Kraft, wir sind Sieger. Jesus hat uns verboten, über dieses Thema zu sorgen, aber andererseits hat er uns die Endzeit detailreich offenbart. Warum brauchen wir die Informationen, wenn wir uns nicht darüber sorgen sollen? Weil diese Informationen unseren heutigen Alltag und alle unsere Einstellungen prägen und ändern sollen. Hier habe ich drei Worte unterstrichen. Endzeit, Sorgen und Heutigen. Die Endzeit werden wir studieren im Buch der Offenbarung. Meistens im Buch der Offenbarung. Aber werden wir auch gleich sehen. Nicht nur im Buch der Offenbarung. Sorgen sollen wir uns nicht. Ne, weil Sorgen ist eine negative Sache. Wie kann man sagen? Sorgen ist quasi eine Sünde. Ich sage mal so. Wir sollen uns kümmern, wir sollen Verantwortung haben. Das ist eine Sache. Aber Sorgen ist quasi eine Beleidigung gegen Gott, weil wir sagen, Gott wird vielleicht mich morgen dann nicht schützen oder mich versorgen. Ne? Das heißt, wenn wir uns sorgen, dann stellen wir, ne, die Versorgung, die Liebe, den Schutz Gottes in Frage. Ne? Deswegen Sorgen soll ein Christ nicht. Aber hier steht es, diese Informationen sollen unseren heutigen Tag und alle unsere Einstellungen prägen und ändern. Hier habe ich, lass mal sehen, 10 Argumente in dieser Richtung genannt. Erstes, die Gewissheit der Auferstehung und Himmel schenkt unserem Leben den wahren Sinn. Ne? Weil wir wissen, dass wir auferstehen werden, das ändert unser Leben so, dass wir denken, okay, Auferstehung im Auge behalten. Werde ich Auferstehung? Wie wird es sein? Werde ich mit Jesus sein? Bin ich vorbereitet? Etc. Das heißt, die Gewissheit, dass wir Auferstehung, lässt uns unser Leben mit völlig anderen Augen sehen. Punkt Nummer 2. Die Gewissheit, dass die Bösen verurteilt werden, schenkt uns Kraft, weiter die Ungerechtigkeiten zu ertragen. Ja? Viele sagen, oh, aber die Bösen, ne, die tun ihre Bosheiten uns immer weiter und quälen die anderen und machen Ungerechtigkeiten und klauen und dies und das und werden reich und niemand straft sie oder viele werden bleiben unbestraft. Ne? Das wäre ein Grund, damit wir depressiv werden und denken, oh, diese Welt, ne, die hat keine Lösung, die ist so schlimm und so. Aber nein, was steht es da? Wir wissen, Gott kommt und wird alle strafen. Punkt Nummer 3, die Gewissheit, dass unsere Mühen belohnt werden, schenkt uns Kraft, weiter kräftig für den Herrn zu arbeiten. Ne? Ihr merkt schon, dass alle diese Themen, die mit der Endzeit verbunden sind, unser Heute ändern. Ne? Weil wir wissen, Jesus kommt mit seinem Lohn, ne? Obwohl wir jetzt da diskutieren müssen, was bedeutet das mit dem Lohn, aber es heißt, er wird uns, ich sag mal so, loben, zumindestens, für das, was wir getan haben. Der wird uns, ne, auch vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, mein treuer Diener, ne? Und vielleicht gibt's auch noch was anderes, ne? Das schenkt uns Kraft, stark für den Herrn zu arbeiten. Punkt Nummer 4. Die Gewissheit, dass wir vor dem heutigen, für dem Heiligen Geist Gott treten werden, schenkt uns Mut, uns zu heiligen, ne? Auch so ein Punkt. Ja, wir werden vor Jesus erscheinen. Alle Menschen werden vor Gott erscheinen. Wir werden vor, ne, vor dem Richterstuhl Christi sein. Das schenkt uns Kraft, uns zu heiligen. Ja, weil wenn das Leben einfach enden würde, wenn wir sterben, dann könnten wir sagen, wie die Menschen, die nicht an Jesus glauben, ne, warum die Mühe, warum die Anstrengung, immer alles korrekt machen, korrekt zu sein, perfekt zu sein oder die Sünde meiden etc., ne, warum nicht Spaß am Leben haben und so weiter, ne. Aber nein, die Gewissheit, dass wir vor Gott stehen werden, vor Jesus stehen werden, schenkt uns die Kraft, festzubleiben, auch in diesem Ziel, die Heiligung. Punkt Nummer 5, die Gewissheit, dass Gott die Geschichte der Menschheit fest im Griff hat, nimmt uns Ängste vor politischen Veränderungen. Ne? Viele haben Angst vor der Politik. Ja, und wenn die Politiker so und so gewählt werden, vielleicht werden die dann hier ganz andere Gesetze erlassen, die dann die Rechte der Menschen einschränken oder dann völlig was anderes machen, so dass die jetzt die Menschen, die jetzt ganz schlimme Perversionen machen, ganz viel Freiheit haben, das auszuleben, und wir dann, die jetzt anständige Bürger sein wollen, uns dann, für uns ist das peinlich und so weiter, ne? Das ist schon teilweise so in Deutschland, ne, auch. Und in anderen Ländern der Welt auch, in Brasilien. Ne? Das hängt viel mit der Politik zu tun, mit der Politik. Wir denken, ja, die Politik, wie ist die Zukunft? Ne? Oder noch schlimmer, da könnte einer kommen und sagen, wir lassen uns Krieg machen oder so. Ne? Einen neuen Adolf Hitler oder sowas ähnlich. Ne? Das könnte sein, dass jetzt der Donald Trump sagt, ne, hier roter Knopf drücken, ne? Atombomben auf Russland und so weiter, ne? Könnte sein. Ne? Das heißt, die Leute haben Angst. Die denken, oh, die Weltgeschichte, die ist unberechenbar. Wir wissen nicht, was passieren wird. Aber weil wir diese Prophezeiungen haben, Offenbarungen haben, wissen wir, dass Gott alles in der Hand hat. Ja, okay, es wird sowas Ähnliches passieren. So ein großer Krieg. Ja? Es wird sowas passieren. Aber wir wissen, dass Gott alles in der Hand hat, dass Gott alles kontrolliert, dass Gott das nicht einfach blind davor ist. Nein, er sieht das alles, er zieht die Fäden im Hintergrund. Ganz wichtig. Und dann können wir auch beruhigt sein. Wir können beruhigt sein. Wir wissen, okay, es werden schlimme Sachen kommen, aber Gott lenkt und führt alles, ne? Und wird uns auch bewahren, beschützen. Nächster Punkt. Die Gewissheit, dass wir im Himmel kein Leid mehr haben werden, schenkt uns Kraft, die gegenwärtige Zeitspanne zu ertragen. Ja, dieses Leben ist schwer, so viele Arbeit, so viel Mut, so viel Leid. Leid und so viele Mühe, das Wort wollte ich, ne? Mühe und, ne, wie schon Adam gehört hat von Gott, du sollst von deinem Schweiß, ne, dein Brot essen und so, ne, schweißen, ne. Und ich sage so im übertragenen Sinn meistens, ne, weil Deutschland etwas kälter ist, in Brasilien ist das wörtlich, ne, zu nehmen, aus dem Schweiß deiner Stirn wirst du dein Brot essen, ne? Und solche Sachen, ne? Das heißt, viele Jahre lang und sich Gedanken machen, ja, wenn ich dann in Rente bin, dann habe ich zwar Geld und muss nicht arbeiten, aber dann bin ich so müde und so kaputt und so krank, ne, dann kann ich das gar nicht genießen, ne? Und so weiter. Das heißt, die ganzen Gedanken, aber im Himmel, da wird es kein Leid geben, da werden wir auch nicht alt und krank sein, sondern wir werden gesund sein und wir werden glücklich sein und wir werden alles haben, wir müssen nicht arbeiten und wir werden froh sein. Die Gewissheit, dass Jesus seine Nachfolger zu sich holen wird für die ewige Freude, bewegt uns, diese Botschaft bis zur letzten Minute zu verkündigen, viele Menschen einladen, diese Gnade auch zu empfangen. Ihr merkt, alle diese Argumente wollen euch hier überzeugen, dass das Thema Endzeit uns helfen soll, unseren heutigen Tag, unsere Einstellung, unsere Denkweise prägen und ändern. Und das hier ist ein Punkt. Wenn wir sagen, Jesus kommt und wird uns holen zu sich, ne, nach oben zum Himmel, dass wir glücklich werden sein in der Ewigkeit, was bewirkt das dann in uns, in unser Herz, dass wir sagen, das muss ich jedem erzählen. Ich muss das jedem erzählen. Schau mal, Jesus wird kommen und wenn du an ihn glaubst, dann gehst du auch hoch und da wird's toll sein. Ne? Versteht ihr?
Du bist doch verrückt.
Ne? Ne? Zusammengefasst. Ne? Aber ne, die Idee ist, wenn wir wissen, dass es toll sein wird, Jesus kommt und holt uns und das wird Halleluja sein, das wird ne, die Spitze sein, dann was bewegt das in uns? Was bewirkt das in uns? Dann wollen wir das allem erzählen. Ne? Und viele machen das Gegenteil. Die sagen, oh, Jesus wird wiederkommen und der, ne? Und der Antichrist und so weiter, lass uns in einer Höhle verstecken. Ne? Nein, die ersten Christen, die hatten die gleiche Bibel, die hatten die gleiche Botschaft, die haben die gleiche Lehre. Und was haben die gemacht? Die haben genau das gemacht. Die sind rausgegangen und gesagt, Leute, Jesus kommt bald und das wird toll sein. Kommt mit, kommt mit. Kommt mit nach oben, kommt mit uns zu Jesus. Ne? Nächster Punkt, Punkt Nummer 7. Die Gewissheit, dass Jesus als Richter, König und Löwe kommen wird, verleiht Sinn seiner demütigen Position beim ersten Kommen, als Diener und Leidender. Ne? Weil, ja, Jesus hat gelitten aufs Kreuz, musste sterben und so. Ne? Und wenn wir hier lesen im Buch der Offenbarung und andere Bücher auch, dass Jesus diese hier drei mächtige Positionen, habe ich hier genannt, Richter, König und Löwe, ganz starke Positionen, ne? Dann denken wir, oh, Jesus, ne, okay, der wurde gedemütigt, der hat gelitten, aber das war nicht das Ende. Das war nicht, ich sage so, nicht das Bild, was wir für immer behalten sollen von ihm. Das Bild, was wir von ihm haben können, ist das, ne, wie zum Beispiel hier Johannes, als er Jesus gesehen hat, mit diese, ne, diese weißen Haare und diese strahlende Kleidung und diesen Gürtel aus Gold und diese Augen wie Feuer und so weiter, ne, er ist hingefallen wie tot, ne? Das ist das Bild, was wir von Jesus haben sollen, ne? Und nicht einer, der jetzt auf dem Kreuz hängt oder so. Nein, dieses Bild, Jesus, Richter, König und Löwe. Vorletzter Punkt, die Gewissheit, dass Jesus die Welt 1000 Jahre lang regieren wird mit Gerechtigkeit, erfüllt uns mit Hoffnung und Freude. Ne? Ganz klar. Die Welt heute, die ist voller Ungerechtigkeiten, aber Jesus, der kommt und 1000 Jahre lang wird er sagen, Leute, hier müsst ihr, jetzt müsst ihr gerecht leben, jetzt müsst ihr die Gesetze erfüllen, jetzt müsst ihr euch respektieren und so weiter. Die Gewissheit eines unendlichen Lebens mit Gott hilft uns, der irdischen Güter und Lüste loszusagen. Ähnlich wie dieses andere von der Heiligung, auch hier. Wenn wir wissen, ja, unser Schatz ist im Himmel. Das heißt, das, worauf wir das meiste Wert legen, ist im Himmel. Alles, was hier auf Erden ist, das geht vorbei. Auch das schönste Haus ist nur aus Stein und Eisen. Und alles wird irgendwann mal zerschmelzen. Aber der Himmel, der ist unendlich und der ist viel, viel kostbarer und schöner als alles auf dieser Erde. Und dann können wir auch ne, heute sagen, ja, alles nur Stein, sozusagen. Dann können wir auch heute sagen, alles geht vorbei, das sind keine Götzen. Ne? Viele Leute vergöttern jetzt ihre Sachen, ne? Klammern sich an die Sachen. Ne? Oder ne, die wollen immer häufen, viele reiche Leute, die haben ein geistliches Problem im Grunde, weil sie da ihre Bankkonten füllen müssen mit Millionen und Millionen, obwohl sie jetzt, ne, wie man so sagt, man kann nicht in 20 Betten in einer Nacht schlafen. Ne? Das heißt, man kann auch nicht 100 Mahlzeiten am Tag zu sich holen, aber die Leute wollen Millionen weil wir auch ein Konto haben, ne? Warum? Ja, weil sie ein geistliches Problem haben. Angst, ne? Und wir haben keine Angst. Wir wissen, wir haben einen Vater, der uns versorgt, der uns gibt, was wir brauchen. Okay, wir müssen arbeiten, wir müssen Verantwortung haben, etc. Aber wir können entspannt, wir können glauben, wir können vertrauen, wir können glücklich leben, zufrieden mit das, was wir haben. Ich könnte hier weitermachen. Ich habe 10 Sachen gelistet, aber da gäbe es vielleicht hunderte. Aber ich denke, damit habe ich euch überzeugt oder hoffentlich konnte ich euch überzeugen, dass die Kenntnis über die Endzeit unser heute verändern soll. Die Art, wie wir heute leben. Das ist der Punkt. Jeder glaubende Christ versteht, dass die Gegenwart vergänglich und verdorben ist, dass unser Schatz im Reich Gottes im Himmel liegt. Jetzt ist Esther dran.
Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Gebt euch Beutel, macht euch Beutel, die nicht veralten, ein Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihre Zerstörungswerk treibt. Lukas 12, Vers 33.
Ja. Nächster Punkt, nächste Überschrift. Viele sagen, ja, das Buch der Offenbarung war sehr wichtig vor 2000 Jahren. Ja, Johannes musste das schreiben, weil die Christen damals wurden verfolgt und die brauchten Trost. Und deswegen hat Johannes dieses Buch geschrieben. Aber wir leben in Deutschland, wir werden nicht verfolgt. Wir haben alles Mögliche und so weiter. Wozu brauchen wir die Offenbarung? Gute Frage. Laue Christen, so habe ich sogar Christen in Klammern gestellt, weil ich frage mich, ob jetzt laue Christen wirklich Christen sind, die Wiederkunft Jesus nicht lieben, 2. Timotheus 4,8, die Wiederkunft Jesu lieben, laue Christen haben schon aufgegeben, die schauen nicht nach vorne, nicht auf die Zukunft, nicht auf die ganzen Sachen, die geschehen werden, auf die Prophezeiungen, nein, die schauen wohin? Auf dieses Leben, auf wie ich hier stehe, auf dem Wohlstand, auf den momentanen Segen. Die suchen den momentanen Segen auf dieser Erde. Die denken, ja, es ist gut, ein Christ zu sein, weil ich dann gesegnet werde und dann Jesus mir vieles gibt. Er vergibt mir die Sünden, er gibt mir Frieden, er gibt mir sogar ein Haus, er gibt mir viele, viele Sachen, eine Familie. Und deswegen ist gut, ein Christ zu sein. Aber die denken nicht an der Zukunft, an der Wiederkunft Jesu. Im Grunde teilen sie die gleiche Werte wie die Welt. Die haben sich schon der Weltlichkeit angepasst. Die Weltlichkeit, das ist die Weltlichkeit. Hatten wir schon in anderen Lektionen. Die Werte der Welt. Die Welt, ihre Werte sind materiell. Materie, Lüste, das heute, Leben wie die Tiere. Das heißt, ja, wachsen, sich vermehren und sterben. So machen die Tiere und viele Menschen denken das Gleiche. Viel Lust haben, viel Spaß haben und viel Geld haben und am Ende sterben und dann ist alles vorbei. So sind die Werte der Welt. Und viele Christen, die haben die gleiche Werte. Die denken, ja, hier viel häufen, viel haben und, und wenn wir noch zum Himmel geben, dann ist es noch ein zusätzlicher Profit. Völlig umgedreht. Gott hat die Endzeit offenbart, damit wir eine Haltung der Erwartung einnehmen und unser Leben in Heiligung auf diesen Tag vorbereiten. Isaias?
Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. 1. Johannes 3, 2 bis 3.
Ja, schön, wie das immer so ist mit den Briefen des Neuen Testaments. Mit den Briefen des Neuen Testaments ist das immer so. Die Apostel schaffen das immer, uns zu erklären, dass wir ein heiliges Leben haben sollen, ohne auf die Gesetzlichkeit zu fallen. Und was tut hier der Apostel Johannes? Er sagt, wir müssen uns reinigen. Aber er sagt nicht, wir müssen uns reinigen. Er sagt, es benutzt dieses Wort nicht. Weil das wäre so ein bisschen gesetzlich, Was sagt er? Er sagt, wir hoffen, jeder, der hofft, sich mit Jesus zu treffen, sich mit Jesus zu vereinen, was braucht er? Er muss sich reinigen, wie Jesus reinig ist, damit diese Vereinigung dann auch klappt. Wenn wir jetzt völlig verschmutzt sind von Sünde, und Jesus kommt wieder, dann wird es nicht klappen. Ne? Wir zusammen mit Jesus wird nicht klappen. Verschmutzt? Nein. Das heißt, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich. Ne? Das ist keine Gesetzlichkeit. Hier sehen wir, wie er schöpft aus diesem Brunnen der geistlichen Wahrheiten, um uns zu lernen, in einer geistlichen Art und Weise, dass wir uns reinigen sollen. Ein anderes Wort für Heiligung. Ne? Heiligung hat viele Synonyme. Jetzt Wolfgang.
Er nimmt uns in Zug, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des bloßen Gottes, unseres Retters Jesus Christus. Titus 2, 12 bis 13.
Ne? Die Bibel, die nimmt uns in Zucht, so ein altmodisches Wort. Zucht bedeutet Erziehung. Ne? Jesus erzieht uns, Gott erzieht uns, damit wir das hier tun. Die Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden verleugnen. Ne? Wie gesagt, Heiligung hat viele Synonyme. Hier heißt es weltlichen Begierden verleugnen. Ne? Das Gleiche, der gleiche Inhalt. Weil wir die Erscheinung Jesu Christi erwarten. Deswegen, es ist immer verknüpft. Ne? Jesus kommt wieder. Was sollen wir tun? Ne? Die Welt, Weltlichkeit, Begierden und wie die ganzen Sachen heißen, verleugnen, ablegen. Die geistlichen Sachen sollen uns lenken. Denk an das, was droben ist. Nächste Überschrift. Endzeitprophetie in der ganzen Bibel. Seit dem Augenblick, wo Adam und Eva gesündigt haben, gab Gott Vorhersagungen über die zukünftige Befreiung und den Befreier. Hier ein paar Beispiele. 1. Mose 3, 15, 12, 1 bis 3, Hiob 19, 25 bis 27. Ich habe hier Hiob genannt. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Vers von Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Ist das Buch, was, oder zumindest das, was drin steht, ist das, es sind die Sachen, die ganz früher geschehen sind, vor Abraham geschehen sind. Und dann hat schon Hiob das hier gesagt. Und 1. Mose, das heißt Adam und Eva, da hat Gott schon prophezeit, dass zwischen die Schlange und Eva und ihren Nachkommen da einen Streit geben würde, aber der würde die Schlange den Kopf zertreten. Und so die erste Prophezeiung der Bibel, 1. Mose 3, 15, ihr wisst schon, einer meiner Lieblingstexte, was ich hier einfach sagen will, sofort hat Gott angefangen mit Vorhersagungen. Vorhersagen über Befreiung. Und was ist dann die Endzeit? Die Endzeit ist die große Befreiung. Ne? Die große Erlösung, die endgültige Erlösung und Befreiung. Das ist die Endzeit. Das heißt, Gott hat schon von Anfang an gesagt, okay, ihr habt was kaputt gemacht, ihr habt hier gesündigt, ich werde eine Lösung finden dafür. Ja. Von Anfang an. Die Lehre über die Endzeit ist kein Anhang, Zusatz oder Schmuck des christlichen Glaubens, sondern fester Bestandteil vom Kern des Evangeliums, den die Urgemeinde verkündete. Tatjana?
So wart nun, da ihr nicht wisst, in welche Stunde euer Herr kommt, das aber kennt, wenn der Hausherr wüsste, in welche Nachtstunde der Weg käme, so würde er wohl verwachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, dass ihr es nicht meint. Matthäus 24, Vers 42 bis 44.
Das Buch Offenbarung ist nicht das einzige der Bibel, welches das Thema behandelt. Falls es nicht gäbe, das heißt das Buch Offenbarung, falls es dieses Buch nicht gäbe, hätten wir trotzdem genügend Material, um fast alles zu decken, was dort steht. Schon Paulus in 1. Thessalonicher, das erste geschriebene Brief des Neuen Testaments, legte hohen Wert auf die Lehre der Endzeit. Weil 1. Thessalonicher, wenn wir so denken, wenn ich so sage, 1. Thessalonicher, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber 1. Thessalonicher ist so ein Begriff für Endzeit. Endzeit. Und erste geschriebene Brief des Neuen Testaments. Und er legte schon hohen Wert auf der Lehre der Endzeit. Und dies ist nicht verwunderlich, denn wir können sagen, ja, Paulus, der war verrückt für das Thema Endzeit. Nein, sondern das offenbart nur die Tatsache, dass der Apostel nur den hohen Wert widerspiegelte, dass sein Meister Jesus dem Thema widmete. Ne, weil wir gelesen haben, ja, Matthäus 24, Jesus hat auch sehr oft über die Endzeit geredet. Christi Wiederkunft ist keine Erfindung vom Buch Offenbarung. Während die Schulungen dieses Heftes wirst du es merken, lieber Teilnehmer, anhand der vielen Bibeladressen, die auf den verschiedensten Bibelbüchern zeigen, sowohl vom Neuen als auch vom Alten Testament. Ja, wir könnten vielleicht denken, ja, Endzeit, ne? Ein Heft über die Endzeit. Da wird das Buch Offenbarung genannt und Offenbarung. Aber nein, wir werden hier viele, viele andere Bücher haben, zum Beispiel. Na, lass mal sehen hier. Diese Lehre ist nicht künstlich konstruiert oder aus der untersten Schublade geholt. Ne? Da habe ich mich auch sehr angestrengt. Sehr, sehr angestrengt, weil es gibt viele, wie gesagt, ne, ganz am Anfang habe ich das gesagt, es gibt Leute, die da Konstruktionen machen. Die nehmen hier einen Vers und da einen Vers und sagen so, dieser Vers anhand des anderen, wenn wir das vergleichen und etc. und so weiter und machen dann einen Bau sozusagen von Ideen, ne? Aber das möchte ich nicht. Ich habe mich hier sehr konzentriert, immer das aus der Bibel heraus, immer schauen, was sagt die Bibel. Können wir das hier direkt in der Bibel sehen? Alles, was man hier nicht direkt in der Bibel sieht, habe ich versucht wegzutun. Alles, was ne, solche Theorien, die da man dann erklären muss und erklären, alles weggelassen. Nur die Sachen, die so direkt aus der Bibel kommen. Diese Lehre ist nicht künstlich konstruiert oder aus der untersten Schublade geholt. Das heißt, viele würden sagen, ja, das ist so eine Sache für die Leute, die dieses Problem haben, die wollen immer die konspirativ und die, wie heißt das, ich vergesse immer dieses Wort, Verschwörungstheoretiker, ne? Wenn Leute anfangen mit Endzeit zu besprechen, dann denken die, oh, da kommen da wieder die, ne? Verschwörungstheoretiker, ne? Lass uns abhauen, ne? aber nein, ne? Das Thema, die ganze Bibel riecht nach ihr, das heißt nach der Lehre der Endzeit. Sie ist das Hauptthema vieler Kapitel und ganzer Bücher. Daniel, Offenbarung, 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, Petrus, Zacharia, Joel, da habe ich schon 7 Bücher genannt und da kommen noch ein paar Kapitel, Matthäus 24, 25, Ezekiel 38, 39. Ne? Circa 1/4 der Bibel sind Prophezeiungen, ne? Dann sehen wir, das ist nicht hier aus der untersten Schublade geholt, sondern das ist, gehört zum Kern des Evangeliums, zum Kern unseres Glaubens, dass wir auch uns informieren über die Endzeit. Ne? Uns informieren. Es gibt Leute, die dieses Thema über alles lieben. Da spiele ich nicht mit. Ich sage, okay, das ist ein wichtiges Thema, wegen diesen Gründen, die ich vorher genannt habe. Das ändert mein Leben. Aber das Ziel unseres Lebens ist, für Jesus zu arbeiten, Jüngerschaft machen, Leute zu Jesus führen, evangelisieren und solche Sachen. Und nicht hier diskutieren über die Endzeit. Es gibt Leute, die dann ne, die ganze Zeit sich mit Bibelversen bewerfen nur dieses Thema noch im Kopf haben. Versteht ihr? Bekloppt werden durch dieses Thema. Da mache ich nicht mit. Ich sage mal so, willst du eine Meinung haben über dieses Thema? Habe deine Meinung, kein Problem. Ich habe meine Meinung, ne, meine Meinung viel in diesem Heft auch durchsickern lassen sozusagen oder am besten gesagt, ich habe versucht immer aus der Bibel, immer die Bibelverse zu nehmen, was die sagen und das zeigen. Ne? Und ich habe da auch dadurch eine Meinung entwickelt, durch diese ganzen Versen, die ich gelesen habe. Okay, ich habe eine Meinung über dieses Thema, aber ich möchte lieber mit den Geschwistern beten, den Herrn loben und nicht hier immer diskutieren über die Endzeit. Versteht ihr? So bin ich halt. Letzte Überschrift, Eschatologie. Eschatologie ist der Fachbegriff für Endzeitlehre. Ne, versteht ihr? Synonym. Eschatologie, Endzeitlehre. Aus dem Griechischen Eschaton, das Letzte. Logie, die Lehre über. Ne? Das heißt, die Lehre über das Letzte. Dieses Lehrmaterial ist sehr zusammengefasst, was uns den Luxus erlaubt, auf biblischen bewiesene Tatsachen zu begrenzen. Trotzdem können wir nicht immer die Wörter vielleicht und wahrscheinlich meiden. Himmlische Dinge sind schwer erklärbar und in der Zukunft wird es Technologien sein, die wir noch nicht kennen. Deswegen wird vieles in der Bibel in Vergleiche gegeben, die wir meistens erkennen durch Ausdrücke wie gleich, ähnlich wie. Außerdem gibt es vieles, was ganz offensichtlich symbolisch ist. Eine Frau sitzend auf dem Wasser und so weiter. Wir sollen Streitigkeiten über diese Themen meiden. Ne? Vieles ist im Vergleich. Oft steht es, ich sah dies und das, was gleich war wie das andere und so weiter. Das heißt, das ist ein Vergleich. Da müssen wir schauen, ja, da wollte der Apostel irgendwas erzählen, aber er hatte keine Worte, er hat nicht gefunden, wie er das erzählen kann. Dann hat er das verglichen. Ne? Deswegen müssen wir da auch immer aufpassen, ob diese Worte auftauchen. Gleich, ähnlich und so weiter. Oder wenn wir da lesen, eine Frau sitzend auf viele Wassern, dann ist es offensichtlich, dass es da im übertragenen Sinn ist. Ne? Es gibt im Internet viele solche Bilder von jetzt eine Frau, die jetzt sitzt und da und viele Wasser unter ihr sind oder so. Völlig absurd. Das heißt, weil es hier im übertragenen Sinn gemeint ist. Das Wasser hat eine Bedeutung, Frau eine andere Bedeutung und ne, der Zusammenhang, da ist eine Lehre dahinter. Einfach das. Es gibt genügend Stoff in der Bibel, das uns erlaubt, das Allermeiste zweifellos zu lehren und die Botschaft im Visier zu behalten. Gott hat die Weltgeschichte in der Hand. Er wird die Bösen richten. Er wird sein Reich errichten. Es wird in der Zwischenzeit viel Leid geschehen, aber am Ende völlige Freude. Es gibt keinen Grund zur Angst, sondern zur Hoffnung und Arbeit. Ich möchte noch kommentieren hier den anderen Abschnitt. Ich habe mir den Luxus erlaubt, auf biblische bewiesene Tatsache zu begrenzen. Was meine ich damit? Es gibt viele Bücher, die so dick sind über die Endzeit, Thema Endzeit. Und dieses Heft wird nur 100 Seiten sein, wie immer. Jede Lektion 1000 Wörter, wisst ihr schon. Das heißt, ganz zusammengefasst, das Creme de la Creme. Ne? Oder ja, das heißt, die Zusammenfassung der Zusammenfassung. Und deswegen können wir uns und sagen, okay, dann nehmen wir halt quasi nur die Bibeltexte und fertig. Ne? Das ist ein Luxus, das können wir uns erlauben. Und damit können wir fokussieren auf diese Verse. Wo steht, was passiert wird. Gut, und hier, es gibt genügend Stoff in der Bibel, das uns erlaubt, das Allermeiste zweifellos zu lehren. Ja, weil viele fangen an zu diskutieren über Endzeit und diskutieren. Aber wenn wir diese Diskussionen mal betrachten, dann werden wir merken, dass diese Diskussion immer nur über zwei oder drei Sachen handelt. Zwei oder drei. 1000 Sachen, die sind völlig bewiesen. Und zwei oder drei Sachen, da gibt's Meinungsverschiedenheiten. Da gibt's Leute, die dann streiten über diese zwei oder drei Sachen, versteht ihr? Und genau das meine ich hier. Es gibt genügend Stoff in der Bibel, das uns erlaubt, das Allermeiste zweifellos zu lehren. Versteht ihr? Und deswegen fokussiere ich mich nicht auf diese zwei oder drei Sachen, sondern auf die 1000 andere, die ganz klar und deutlich sind. Ne? Und was ist dann die Botschaft? Warum studieren wir die Endzeit? Hier, Gott hat die Weltgeschichte in der Hand. Ne? Hatte ich schon vorher gesagt. Gott wird die Bösen richten. Gott wird sein Reich errichten. Es gibt viel Leid, aber am Ende im Himmel nur Freude. Ne? Zusammengefasst, es gibt keinen Grund zur Angst, sondern zur Hoffnung und Arbeit. Ne? Muss ich immer wieder betonen. Keine Angst. Als wenn ich das alles hier studiere, werde ich immer glücklicher. Mein Ergebnis aus diesem Heft, was ich geschrieben habe, war Freude. Immer mehr Freude. Im Glauben. Ja, weil ich weiß, Jesus wird wiederkommen. Und wenn ich das besser verstehe, ne, wie herrlich Jesus ist und wie herrlich der Himmel ist, ne, das füllt mich immer mehr mit Freude und nicht mit Angst. Ne. So soll es sein. Amen.
Halleluja.
Halleluja.